Hallo und herzlich willkommen im Zukunftsmut-Podcast, deinem Podcast für Zukunftsgestaltung und Zufriedenheit im Job. Ich bin Juliane Rosier und ich zeige dir, wie du trotz aller Unsicherheiten im Innen und Außen deinen beruflichen Weg mutig, selbstbestimmt und voller Zuversicht gestalten kannst. Ganz nach dem Motto Zukunftslust statt Zukunftsfrust. In dieser Folge habe ich mal wieder ein ganz besonders schönes Interview geführt und freue mich riesig, es endlich mit dir teilen zu können. Zuvor aber noch eine Ankündigung in eigener Sache. Mein neues Buch mit dem Titel »Da kannst du sicher sein« wird es auch als Hörbuch geben. Das heißt, all diejenigen von euch, die lieber Hörbücher hören als ein Buch zu lesen, können sich ab sofort auch schon das Hörbuch sichern. Den Link findest du in den Shownotes und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich darüber freue, denn damit hat das Buch natürlich noch einmal eine größere Reichweite und ich finde ja sowieso, dass die Botschaft für jede und jeden da draußen super wichtig ist. Gerade in diesen unsicheren Zeiten gibt es wohl nichts, ja, Wichtigeres, als sich im Job zukunftssicher aufzustellen. Aber mein Buch soll in dieser Folge ja gar nicht so sehr im Fokus stehen, sondern vielmehr das von Adina. Adina Markovs, im Internet auch als Minimalismuse bekannt, ist Coach, Autorin, Hundemama und vieles mehr. Ihr erstes Buch mit dem Titel »Erfüllter Leben mit Minimalismus« ist direkt ein Spiegel-Bestseller geworden und völlig zu Recht, wie ich finde. Es ist nämlich ein super schönes Buch geworden mit vielen hilfreichen Tipps und Übungen, das ich selbst in kürzester Zeit verschlungen habe. Und Fun Fact, nachdem ich mit Adina das Interview geführt hatte, habe ich mich selbst mal wieder direkt ins Ausmisten gemacht und sage und schreibe wieder 3 Kisten zusammenbekommen. Wie in der letzten Episode bereits angekündigt, spreche ich mit ihr über das Thema Minimalismus und wie dieser mehr Klarheit, Leichtigkeit und zuletzt auch Zufriedenheit in dein Leben bringen kann. Also freu dich auf ein sehr inspirierendes Interview mit Adina und lass uns jetzt direkt in das Interview einsteigen. Ja, wir sprechen heute über eines meiner absoluten Lieblingsthemen und das ist Minimalismus. Ich habe sogar schon öfters überlegt, das Thema zu meinem eigenen Beruf zu machen. Deshalb freue ich mich heute umso mehr, mit jemandem darüber zu sprechen, die genau das getan hat und sogar ein Spiegel-Bestseller-Buch darüber geschrieben hat. Herzlich willkommen, liebe Adina, im Zukunftsmut-Podcast.
Hi Juliane, ich freue mich.
Ich freue mich auch. Magst du dich den HörerInnen einmal ganz kurz vorstellen und vielleicht auch schon so auf deinem Weg mitnehmen, wie du zum Thema Minimalismus gekommen bist?
Ja, also ich heiße Adina, bin im Internet unter dem Namen Minimalismuse unterwegs. Das ist kurz für Minimalismusmuse. Das Muss war doppelt, also habe ich es ausgemistet und das habe ich in den letzten Jahren tatsächlich ganz, ganz, ganz viel gemacht. Also ich bin zum Minimalismus über Umwege gekommen. Ich bin nämlich ganz gegenteilig aufgewachsen. Ich bin aufgewachsen und um mich herum war alles immer voll gestellt, gestopft mit Sachen. Bei uns zu Hause gab es tatsächlich wenig Oberflächen, die frei waren. Die Wäscheberge waren immer riesig. Und ich würde sagen, viele kennen dieses Gefühl, dass einfach sehr viel Unruhe im Außen ist. Und genauso sah auch mein Kinderzimmer aus. Also ich erinnere mich an Tage, wäre fast schon zu wenig gesagt, an Wochen, an Phasen, wo ich den Boden kaum gesehen habe, weil alles vollgestellt war oder voll gemüllt war mit ausgezogenen Klamotten, frischen Klamotten, Tellern, Schulsachen, Taschen. Und wenn ich zurückblicke, würde ich sagen, dass dieser Zustand meines Kinderzimmers einfach ein Spiegel meiner inneren Welt war. Sehr, sehr chaotisch, sehr gleichzeitig sehr bedürftig nach etwas, was mir Halt gibt in der materiellen Welt. Also ich hatte einfach das Gefühl, es ist nie genug. Obwohl wir ganz viel Zeug hatten, hatte ich trotzdem, bin ich in so einem Gefühl aufgewachsen, es reicht nicht oder es ist nie genug oder vielleicht haben wir auch gerade oder ich so viel gesammelt und nichts weggeschmissen, alles behalten, weil ich das Gefühl hatte, vielleicht gibt es dann irgendwann den Moment, wo ich das Gefühl habe, so und jetzt reicht's, jetzt ist es genug, jetzt fühle ich mich sicher. Genau, und deshalb, ich bin über Umwege zum Minimalismus gekommen. Ich kann gleich nochmal ein bisschen mehr dazu erzählen. Es gab gar nicht so diesen einen Moment, sondern ein paar Stationen. Aber bin jetzt seit ein paar Jahren in dem Bereich Minimalismus selbstständig, zumindest nebenberuflich selbstständig und ja, arbeite als Coach, mache Workshops, Online-Kurse, habe jetzt, wie gesagt, ein ganz, ganz tolles, zum Glück auch sehr schönes, leichtes Buch über das Thema Minimalismus geschrieben, was total großen Anklang findet, was mich voll freut, weil ich glaube einfach, dass es in der heutigen Zeit, wo wir uns sehr gut mit dem zu viel von allem auskennen, ein gutes Gegengewicht oder so ein Pendel wieder in die andere Richtung anbietet, hin zu mehr Balance, zu mehr Leichtigkeit, vor allen Dingen auch Langsamkeit. Und das ist meine Medizin. Und ich glaube, dass es ganz viele gerade ruft, alle, die das Gefühl haben, irgendwie ist es zu viel.
Ja, das denke ich auch. Also erstmal Dankeschön für die kurze Vorstellung. Ich habe mich gerade gefragt, als du das geschildert hast von deinem Kinderzimmer quasi damals, war dir das damals schon bewusst oder war auch da schon irgendwie so ein Gefühl von, uff, das ist jetzt irgendwie ganz schön viel und eigentlich würde ich mir weniger wünschen? Oder hast du das in dem Moment damals noch gar nicht so wahrgenommen?
Das ist eine schöne Frage. So wie ich mich erinnere, war ich gerne umgeben von vielen Sachen, aber was mich schon immer belastet hat, war die Unordnung. Ich erinnere mich zumindest noch total gut an diese Tage, wo ich entweder, weil meine Mama gesagt hat, jetzt räumst du aber mal dein Zimmer auf, oder weil es aus so einem inneren Impuls kam, später zumindest, die Tage, wo ich mein Zimmer aufgeräumt habe und dieser eine flüchtige Moment, wo am Abend dann wirklich alles schön sortiert, eingeordnet an seinem Platz war. Und ich erinnere mich noch so gut, wie schön dieses Gefühl in mir war. Das war so ein frisches, wie so ein Neuanfang-Gefühl, wie so ein Gefühl, jetzt bin ich nicht mehr ständig hinten dran, sondern jetzt habe ich das Gefühl, bin ich vor der Welle oder bin ich, ich versuche gerade noch eine gute Formulierung dafür zu finden, aber ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl, wenn man im eigenen Zuhause einmal diesen Moment erreicht hat, wo man sauber gemacht hat, Ordnung geschafft hat und es gibt für einen Augenblick gerade nichts mehr zu tun und man fühlt sich, als könnte man mit klarem Kopf oder Geist nach vorne schauen, den nächsten Schritt machen so. Und dieses klare, beflügelnde, erfrischende Gefühl, an das erinnere ich mich noch total gut. Das heißt, ich glaube, ich war noch nicht so gut darin wahrzunehmen, dass mir das gut täte, diesen Zustand vielleicht sogar dauerhaft aufrechtzuerhalten, weil ich bin einfach, ich war keine, mir fiel Ordnung halten, gar nicht leicht. Und ich dachte, das ist nichts für mich, das schaffe ich sowieso nicht. Und deshalb habe ich mich mit diesen kleinen Momenten, wo ich dann mal das Zimmer umgestellt habe oder aufgeräumt habe, zufrieden gegeben. Ja, aber gut getan hätte es mir auf jeden Fall.
Ja, spannend, aber ich kenne auch dieses Gefühl und ich beobachte bei mir, ich renne auch immer diesem Gefühl hinterher. Ich will das dann haben und ich neige dann eher dazu, auch nicht entspannen zu können, solange dieser Zustand noch nicht erreicht ist, ne? Und das merke ich, das tut mir dann aber auch nicht gut.
Ja, so bin ich.
Ja.
So bin ich auch.
Ja.
Und ich glaube, dass auch da ist so eine Mischung wichtig. Ich glaube, es ist auch gut, wenn man diese Tendenz hat, und ich glaube, die kennen wir irgendwie alle, auch daran zu arbeiten, dass wir uns auch mal entspannen können, selbst wenn das bedeutet, gerade Sachen liegen zu lassen,
Ja.
die noch nicht an Ort und Stelle sind. Aber für mich war Minimalismus oder ist Minimalismus einfach eine schöne Möglichkeit, um diesen Zustand fast dauerhaft, und das meine ich wirklich ganz ernst, dieser Zustand, den habe ich seit ein paar Jahren fast dauerhaft. Natürlich habe auch ich mal Projektphasen, wo 1 oder 2 Wochen oder als ich das Buch geschrieben habe, auch mal ein paar mehr Wochen Dinge liegen geblieben sind. Aber weil ich mir ein Umfeld geschafft habe, was für mich einfach gut funktioniert, weil es nicht viel von mir braucht, bin ich sehr oft in diesem Gefühl von, ich stehe morgens auf und kann mich wirklich fragen, auf was habe ich heute Lust? Was möchte ich heute machen? Und nicht, was muss ich heute noch machen? Und das ist natürlich für Menschen, die so veranlagt sind, wie du es jetzt gerade beschreibst, du oder auch ich. Ich weiß, ganz viele sind so. Gerade für uns ist Minimalismus einfach eine schöne Möglichkeit, um endlich mal dieses Gefühl länger aufrechtzuerhalten, dass wir einfach in Echtzeit drauf losleben können und nicht so viel verwalten müssen, sondern mehr gestalten können.
Ja. Und dabei hilft es natürlich irgendwie von weniger Zeug
umgeben zu sein, ne? Weil man dann
Absolut.
ja auch weniger wegräumen und aufräumen muss.
Genau.
Also ich merke, dass mein Schlafzimmer zum Beispiel, mit dem bin ich total zufrieden. Also es ist wirklich so ein cleaner Raum, da ist nicht zu viel drin. Und da merke ich auch, wenn ich dann putze oder aufräume, es ist super schnell erledigt einfach. Und da bin ich in den anderen Räumen noch nicht ganz so weit. Genau, aber ich merke auch, das ist ja auch ein Prozess und das war bei dir ja wahrscheinlich auch so, dass der Zustand
Absolut.
einfach nicht von heute auf morgen erreicht ist. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen, als du dich dann quasi so auf den Weg gemacht hast.
Ja.
Und so dieser ganze Prozess, ne, vom Ausmisten und auch zu entscheiden, was brauche ich überhaupt,
Ja.
was darf gehen, was darf bleiben.
Ja. Voll gern. Ich kann schon mal vorweg sagen, dass der Prozess bei mir mehrere Jahre gedauert hat, weil ich am Anfang nicht gesagt habe, so, heute ist ein guter Tag, um Minimalistin zu werden, sondern ich hatte so einen inneren Ruf, so ein inneres Gefühl von, das erste Mal in meinem Leben schaue ich mich in meiner Wohnung um und frage mich, wo kommt der ganze Scheiß her? Ich hatte wirklich so diesen einen Moment, dass ich dachte, das gibt's ja nicht. Das sind alles Sachen, wo ich einfach noch nie die Entscheidung getroffen habe, dass ich die jetzt mal wegtue, aber brauchen tue ich sie schon ganz lange nicht mehr. Und ich habe vorhin gesagt, ich bin auf jeden Fall über mehrere Stationen, die man im Rückblick auch schon zum Thema Minimalismus dazu zählen kann, überhaupt auf diesen Weg gekommen. Zum Beispiel hat es angefangen, dass ich mich sehr mit dem Thema Kosmetik beschäftigt habe, weil ich eine Zeit hatte, wo ich hormonell bedingt plötzlich wieder ganz viele Pickel hatte. Ich weiß, ich war schon über 20 und ich war total verzweifelt, weil ich nicht wusste, was mache ich denn jetzt? Und habe mich dann eben mit dem Thema Kosmetik beschäftigt und einmal alles aus meinem Badezimmer rausgeschmissen. Ich habe wirklich 1 oder 2 Jahre, auch ein bisschen extrem vielleicht im Rückblick, mit dem Bare Minimum im Badezimmer gelebt. Also ich habe eine Zahnpasta gehabt, ich habe mir aber mit Roggenmehl die Haare gewaschen, ich habe mit Apfelessig war quasi meine Spülung für die Haare. Ich besaß keine Schminke. Also ich habe wirklich nur eine Handvoll Sachen im Badezimmer gehabt, war noch gar nicht wie sagt man, unter dem Schirm von Minimalismus, sondern einfach, weil ich so eine Not hatte, mich wieder zu besinnen auf das, was eigentlich wirklich gut und wichtig und gesund für mich ist. Und dann gab es eine Phase, wo ich mich sehr mit dem Thema Zero Waste beschäftigt habe, also kein oder möglichst wenig Abfall zu produzieren. Und diese Phase hat sich besonders in meiner Küche ausgewirkt. Also wie kann ich ja unverpackt kaufen? Und das kann man im Nachhinein auch schon so ein bisschen zum Thema Back to the Roots, also Minimalismus, was ist das Wenige, was ich wirklich brauche? Brauche ich einen kompletten Lebensmittelvorrat, der mich für ein Jahr ernährt und dann trotzdem vergammelt, weil ich es natürlich überhaupt nicht schaffe, so schnell, bis alles verdorben ist, das aufzuessen. Genau, und dann würde ich sagen, war so das erste Mal, wo ich mit dem Begriff Minimalismus in Kontakt kam und dem Thema Capsule Wardrobe, also so eine Kapselgarderobe, ja, im Schlafzimmer, also in meiner Garderobe. Und da hat es mich dann total gepackt, weil ich das Gefühl hatte, ich habe zwar sau viele Klamotten und ich fand alles doof. Ich hatte trotzdem nichts anzuziehen, wollte aber auch nicht jeden Tag irgendwie mein eines Lieblingsoutfit anziehen, weil ich wollte ja auch nicht jeden Tag das gleiche anziehen. Und all die anderen Sachen habe ich dann zwischendurch aus schlechtem Gewissen immer wieder angezogen. Also das war so der Startschuss, als ich gemerkt habe, ich habe den radikal ausgemistet und habe das, was ich dann noch verkauft habe, von diesen Klamotten wieder reinvestiert in ein paar Teile, die ich wirklich gerne angezogen habe. Das heißt, ich hatte plötzlich, boah, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe 80% meines Kleiderschranks mindestens ausgemistet und trotzdem plötzlich mehr anzuziehen als vorher. Und das war für mich so, hä? Wieso sagt einem das keiner? Das ist gar nicht so dieses, man muss alles haben, sondern man muss das Richtige haben. Und dann war ich total angefixt und bin so durch die, ich sag mal, verschiedenen Räume meiner Wohnung gegangen und seitdem irgendwie, ja, immer wieder am Ausmisten gewesen. Und jetzt würde ich sagen, so seit 2 Jahren an einem Punkt, natürlich ist Ausmisten nie ganz vorbei, aber man merkt dann schon mit jeder Schublade, die sich leert oder aufgeräumter wird, dass man den positiven Effekt mitnimmt und irgendwann wird es auch immer weniger, was man auszumisten hat, weil man so an seinem Genug angekommen ist.
Ja. Stichwort Kleiderschrank hast du gerade angesprochen, Garderobe. Das ist ja tatsächlich irgendwie, finde ich, so ein Sinnbild, dass ganz viele Frauen, also ich glaube insbesondere Frauen, aber wahrscheinlich auch Männer, wirklich so einen vollgepackten Kleiderschrank haben und man trotzdem davor steht und denkt, oh, verdammt, ich habe doch gar nichts anzuziehen oder man sich in nichts wohlfühlt oder eben diese Kombination, ne, was du sagst. Man braucht nicht viel, aber man braucht gute Sachen, die sich miteinander kombinieren lassen.
Genau.
Und oft hat man ja, glaube ich, dann auch so Impulskäufe, weil einem irgendein Teil gefällt und man nimmt das mit und man hat aber eigentlich gar nichts dazu. Also entweder kein Unterteil oder keine Schuhe oder ne, dass irgendwie immer was fehlt, gefühlt. Und da macht es ja total Sinn, sich so einmal Gedanken zu machen, was brauche ich überhaupt und wie lässt sich alles kombinieren und was trage ich auch überhaupt irgendwie im Alltag. Und von dem, was du jetzt beschrieben hast, war es ja schon so, dass du erstmal mit einem Bereich angefangen hast. Also bei dir war es die Kosmetik, dann war so Zero Waste Küche, dann der Kleiderschrank. Also wäre das deine Empfehlung auch, sich erstmal so einen Bereich rauszusuchen, wenn man jetzt starten möchte?
Ja,
Ja.
absolut. Ich glaube, es ist total gut, sich nicht zu überfordern am Anfang und sich wirklich locken zu lassen von dem Thema, was einen gerade am meisten kitzelt. Ja.
Ja.
Und ich glaube, dass der Kleiderschrank generell ein super Ort ist für viele. Vielleicht nicht für alle, aber für viele deshalb, weil wir einfach jeden Tag damit in Kontakt sind. Auch im wahrsten Sinne des Wortes. Wir tragen unsere Kleider jeden Tag und ich finde, es ist immer wie so eine Verbindung zwischen uns und der Welt. Ja, wir können uns über Kleidung ausdrücken, aber Kleidung kann vor allen Dingen auch bestimmen oder dazu beitragen, wie wohl wir uns fühlen. Und wenn wir uns mit unseren Kleidern, das, was wir jeden Tag auf unserer Haut tragen und was wir nach außen zeigen, wenn wir uns damit auseinandersetzen, dann setzen wir uns unmittelbar ganz stark auch damit auseinander, wer bin ich eigentlich? Und das ist die Frage, die mich beim Minimalismus eben auch so gecatcht hat, weil für mich gibt es eine ganz große pragmatische Seite vom Minimalismus, die ist super. Allein dafür lohnt es sich schon, sich damit zu befassen oder Minimalismus ins Leben zu lassen, einzuladen. Ich finde aber vor allen Dingen, der Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung beim Minimalismus, der ist so stark. Also dieses Gegenstände in die Hand nehmen und sich fragen, wer bin ich oder wer möchte ich sein? Und unterstützt mich dieser Gegenstand dabei, dieser Mensch zu sein, diese Version zu sein? Das ist für mich, und ich habe jahrelang, ich war Persönlichkeitstrainerin, habe Seminare besucht, Workshops gemacht. Und Minimalismus ist für mich aber, da ist der Groschen gefallen, weil es nicht nur darum geht, dass man sich auf einem Workshop überlegt, wie stelle ich mir meine Zukunft vor oder was für Ziele habe ich für mich, sondern Minimalismus schlägt die Brücke zu dem in ganz kleinen Schritten, weil ich einen Kugelschreiber nicht mehr brauche und entsorge oder verschenke oder eben ein T-Shirt. In ganz kleinen Schritten komme ich beim umgesetzten Minimalismus dazu, dass ich das, was ich so in dieser ätherischen, gedanklichen, geistlichen Welt mir für mich wünsche, das in die Tat umsetze. Und das ist mega powerful. Da verändert sich wirklich, also ich kann es jetzt nur für mich sagen, aber auch die ganzen Rückmeldungen, die ich jeden Tag bekomme, die Wirkung, die sich entfaltet, wenn wir uns mit unserem Besitz auseinandersetzen und da wirklich die Entscheidung treffen, immer wieder aufs Neue, brauche ich das noch, will ich das behalten, unterstützt mich das, hebt es meine Energie. Die entfaltet eine Wirkung, die kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht probiert hat. Und das ist wirklich das, was mich seit Jahren jetzt so an diesem einen Thema begeistert, obwohl ich generell jemand bin, der sich für ganz viele Sachen interessiert, ist das für mich so die Basis, damit ich das Leben führen kann, was ich gerne führen möchte.
Ja, ich kann das bestätigen. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht und ich finde, es schafft auch einfach so eine innere Klarheit, ne? Weil der Kopf einfach freier wird. Und ich merke das auch immer, wenn ich irgendwie unruhiger werde im Innen, brauche ich mich nur umschauen und sehe sofort, ah, okay, es ist auch gerade hier irgendwie unordentlich oder so, ne? Und
Genau.
sobald ich dann erstmal irgendwie wieder aufgeräumt habe, dann kommt diese innere Klarheit auch zurück oder dieses innere Gefühl von aufgeräumt zu sein. Und deswegen empfehle ich das auch immer meinen Klienten, die ja zu mir kommen, um sich beruflich neu zu orientieren. Aber wenn dann so viele so immer im Außen sind und auch irgendwie feststellen, boah, ich finde irgendwie keine Klarheit oder ich komme einfach nicht zum Punkt, was mir wirklich wichtig ist. Und dann empfehle ich das auch immer, ne? Also, wenn du nicht weiterkommst, dann mach erstmal was anderes und am besten ist irgendwie aufräumen, aussortieren, schaff äußere Ordnung und dann wird sich das auf deine innere Ordnung dann auswirken.
Genau. Für mich fühlt sich's vor allen Dingen auch dann immer so an, als würde man Energie, die wie so Fäden an verschiedenen Gegenständen, aber damit ja auch verbunden an verschiedenen Versionen von mir selbst, die wahrscheinlich schon sehr alt, sehr verstaubt irgendwo in der Vergangenheit noch rumhängen. Und trotzdem verbindet uns ja unser Besitz oder das, was womit wir uns umgeben, verbindet uns ja mit auch nicht nur materiell, sondern auch energetisch mit ganz vielen verschiedenen Dingen. Und gerade wenn wir den Wunsch haben, wie du es gerade beschreibst, dass wir uns beruflich neu orientieren, da brauchen wir unsere Energie im Hier und Jetzt. Da dürfen wir ganz, ganz präsent im Moment sein. Und da hilft es total, diese Fäden bewusst wieder zurückzuholen. Ich mag, also abschneiden, ja, kann man auch, aber für mich ist es eher so ein, ich nehme die Energie wieder zurück zu mir, wo ich sie gebrauchen kann im Hier und Jetzt. Und dafür ist dieser Prozess unglaublich gut. Vor allen Dingen auch, wenn es um berufliche Themen oder Wünsche geht, sich den Arbeitsplatz anzuschauen und da wirklich Pinnwände abzuhängen, wo ganz viele Notizen oder gute Ideen und Gedanken draufstehen. Schön und gut. Aber da wirklich für so ein Gefühl des frischen Neuanfangs zu sorgen. Also wirklich mal dieses Blatt, dieses leere Blatt Papier im übertragenen Sinne zu schaffen. Das bedeutet, alles einmal wegzuhauen und wenn es erstmal nur aus den Augen, aus dem Sinn im Keller ist, einfach mal diesen Clean Slate, diesen glatten Schnitt herzustellen. Ja.
Und ich habe jetzt dein Buch schon gelesen, ne? Und als du deinen Arbeitsplatz beschrieben hast, konnte ich mich da total wiederfinden, weil ich habe auch einen Tisch und da steht dann tagsüber ein Glas drauf, meine Wasserflasche, ein Stift, ein Textmarker und mehr eigentlich nicht, ne? Und mein Laptop halt. Und sehr wenige Gegenstände. Und ich habe auch keinen Rollcontainer mehr oder ne, also das ist clean, aber es gibt ja noch auch anderen Ballast, zum Beispiel der Kalender oder eine volle To-Do-Liste oder ne, der Desktop oder diese ganze digitale Ordnung. Hast du da Tipps oder also wie geht's dir damit?
Ja, genau, also du hast gerade jetzt schon ein paar gute Bereiche mit reingenommen, wo man natürlich auch Minimalismus praktizieren kann. Also in meinem Buch geht es nicht nur, und das finde ich an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, oder bei meinem Ansatz geht es nicht nur darum, Minimalismus im Besitz zu praktizieren, sondern das ist einer von 8 Bereichen, wo wir von Minimalismus profitieren können. Und berufliches und digitales, das, was du gerade angesprochen hast, sind 2 weitere Bereiche. Der digitale Bereich ist für mich tatsächlich, und ich glaube, so geht es vielen, einer der anspruchsvollsten, weil der sich fast verselbst, also der scheint sich immer zu verselbstständigen. Das wird so schnell mehr und wir dürfen auch da, wenn wir das Gefühl haben, da wächst uns was über den Kopf, einfach regelmäßig diese Löschroutinen, Aussortierroutinen mit einbauen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin auf der einen Seite mag ich Routinen ganz gerne, merke aber auch, dass alles, was zu routiniert wird, dann auch irgendwann für mich den Reiz verliert. Und deshalb geht es bei mir beim digitalen Ausmisten, ich mache nur mal ein paar Beispiele, wo es darum geht, den Desktop immer mal wieder aufzuräumen oder auch am Handy die Apps oder den Bildschirm, das E-Mail-Postfach. Nachrichten, die beantwortet werden wollen, Fotos oder Videoaufnahmen, Ideen, Gedanken, die gerade wir als Selbstständige wahrscheinlich, also mir geht's so, Listen und Listen oder digitale Notizseiten um Notizseiten haben, da immer wieder ins Ausmisten zu kommen. Ich setze das für mich sehr unterschiedlich um. Also ich habe für meine digitalen Desktops, da habe ich so ein kleines System, dass ich einfach da das, was temporär Ja, was ich temporär brauche, das stecke ich in einen temporären Ordner, sodass ich immer, wenn ich Lust habe, das ist mal einmal im Monat, manchmal alle 3 Monate, da einfach reingehe und den lösche. Und für alles andere mag ich einfach Ordnersysteme ganz gern. Das heißt, ich habe für, und da arbeite ich sehr grob. Ich habe nicht viele Ordner, sondern ich habe wenige Ordner, weil wir mit der Suchfunktion eigentlich sowieso immer alles finden, was wir brauchen. Das heißt, da einfach darf jeder für sich eine Struktur finden. So, ich sage immer so viele Ordner wie unbedingt nötig, aber so wenige wie möglich. Genau, bei Fotos mache ich es auch so, dass ich mir dann Stücke, wie sagt man, also Chunks, Stücke vornehme, die ich ausmiste. Zum Beispiel am Handy geht es ganz gut. Da kann man oben in der Suchleiste mittlerweile eingeben, ich möchte jetzt zum Beispiel, und so mache ich das immer, den Ordner, was haben wir gerade, Juni oder Juli zum Beispiel, 2025 oder dann 2024, den möchte ich jetzt ausmisten, dann gebe ich das oben ein, dann werden mir zumindest, dann werden mir nicht alle Fotos angezeigt, sondern nur die Fotos aus einem gewissen Bereich und dann kann ich da durchgehen und die ausmisten. Und ich würde einfach dazu einladen, da so ein bisschen zu spielen und zu schauen, welche Bereiche habe ich digital, welche spielen für mich eine Rolle, wo ich eine Ordnung haben möchte, also wo ich nicht unkontrolliert viel ansammeln möchte, weil es mich dann auch irgendwann belasten würde. Die Fotos brauchen ja auch alle irgendwie Speicherplatz und wenn ich die, so, das ist meine Motivation. Finde deine Motivation, warum du gewisse Teile oder Bereiche digital ausgemistet haben möchtest. Und dann spiel damit, welche Routinen oder vielleicht auch Einmalaktionen für dich gut funktionieren, dass du da immer mal wieder Ruhe reinbringst und Ordnung schaffst. Genau. Aber digital, das
Ja.
ist, finde ich, sehr anspruchsvoll. Also da ist es
Ja,
viel
total.
leichter, mit dem Kleiderschrank anzufangen oder mit dem
Ja,
Schreibtisch. Ja.
finde ich auch. Was ich aber spannend fand, du hast in deinem Buch geschrieben, dass du gar keine To-Do-Liste mehr hast. Und da habe ich gedacht, so,
Ja.
oha. Weil ich habe immer so Angst, kennst du das, wenn du so
Ja.
eine Idee hast und du denkst, boah, ich muss das sofort aufschreiben oder ich muss das auf meine To-Do-Liste setzen, weil ich
Ja.
immer Angst habe, sonst vergesse ich das. Und
Ja.
ich meine, du schreibst, klar, was wirklich, wirklich wichtig ist, das vergessen wir nicht.
Genau.
Und trotzdem habe ich immer so die Angst davor,
Ja.
dass irgendwie Sachen einfach untergehen, weil es eben auch irgendwie so viel ist,
Ja.
teilweise, ne?
Das verstehe ich so gut. Und ich bin jemand, das ist auch immer noch so ein Thema. Also ja, das fasziniert mich immer noch selber, weil ich bin jemand, der Listen liebt eigentlich. Also ich kenne das Gefühl, wenn man eine Idee, einen Gedanken oder auch eine Erledigung hat, die ploppt plötzlich auf. Und wenn man die dann irgendwo hinschreiben kann, dann ist das auch ein Gefühl von Erleichterung, weil ich es jetzt nicht mehr im Kopf haben muss, ich kann es nicht mehr vergessen.
Ja.
Im Moment ist es also erstmal eine Erleichterung. Für mich sind To-Do-Listen aber dann über die Zeit und nicht nur To-Do-Listen, auch Ideenlisten sind für mich über die Zeit dann immer mehr zur Belastung geworden, weil da viel mehr draufsteht, als wir erledigen. Und deshalb war für mich, ich erzähle jetzt kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich weiß noch, dass ich hatte, mein Ex-Freund, der hatte nie einen Kalender geführt und auch nie eine To-Do-Liste. Und ich weiß noch, dass mich das so sauer gemacht hat, weil ich immer dachte, wie kann es sein, dass der damit durchkommt? Das erschien mir so frech, wie sagt man, leicht. Also der hat sich das Leben so leicht gemacht, dass mich das sogar
Ja.
empört hat. Kannst du das
Ja,
nachvollziehen?
ja.
Ja. Und irgendwie hat es mich dann aber doch fasziniert, weil er ist, wie gesagt, damit durchgekommen. Und ich dachte mir, entweder er ist sehr gut im Verdrängen oder dann auch so ein bisschen sorglos, wenn dann halt mal an was nicht gedacht wird, ja, dann ist es so. Aber irgendwie fand ich das auch inspirierend, weil ich mir dachte, ich mache mir ja vielleicht auch das Leben unnötig schwer.
Ja.
So, und so die Mischung aus diesen beiden Tendenzen führte dann dazu, dass ich wirklich gedacht habe, ich probiere jetzt mal. Ich hatte so diesen Moment, dass ich meine To-Do-Liste einigermaßen abgearbeitet hatte und die paar Sachen, die noch übrig waren, die dann irgendwie doch nicht so wichtig waren, die habe ich einfach runtergeschmissen und dachte, jetzt ist die To-Do-Liste mal leer und ich schreibe da jetzt wirklich auch nur noch Sachen drauf, die wirklich wichtig sind. Führte dazu, dass da gar nichts mehr drauf gelandet ist, weil die Sachen, die wirklich wichtig sind, bei mir ist es zum Beispiel sowas wie Steuererklärung, Also das stand da klassischerweise immer drauf. Da denke ich ja sowieso dran, weil die muss ich machen. Das ist so top of mind. Und alles, was nicht so, also nicht so wichtig ist, wie zum Beispiel, ich könnte mal wieder meinen Fahrradreifen aufpumpen. Sowas habe ich da auch drauf geschrieben. Das habe ich einfach gelassen. Weil in dem Moment, wo ich aufs Fahrrad steige und gedacht habe, oh, es nervt mich jetzt, der ist platt, jetzt mache ich das mal wieder, dann mache ich es einfach direkt in dem Moment, wo es wichtig ist. Ideen sind für mich nochmal ein bisschen was anderes, weil Ideen, die habe ich teilweise früher auf meine To-Do-Liste geschrieben, aber für Ideen habe ich heute eine, ich sag mal, Ideen, es ist keine Liste, sondern es ist wirklich wie so ein Dokument. Und da hacke ich die einfach wild rein, damit ich das Gefühl habe, da ist es jetzt irgendwo drauf. Aber das Lustige ist, ich schaue da wirklich nie drauf auf diese Liste, sondern setze eher das, worauf ich gerade am meisten Lust habe und das, woran ich mich auch dann, weil es wichtig ist oder weil ich darauf Lust habe, eh erinnere, die Sachen setze ich dann um. Und nicht das, was ich mir bestimmt gute Ideen, aber das, was ich mir vor 3 Monaten da drauf geschrieben habe und seitdem nicht mehr dran denke, dann ist es gerade nicht dran. Und dann ist auch diese Energie dahinter nicht die Energie, die diese Idee dann auch zum Fruchten bringen wird. Also für mich ist das Experiment, und das ist wie so ein Ongoing-Experiment, was jetzt irgendwie schon zufällig seit 2, 3 Jahren läuft, ist für mich auch immer wieder total spannend, weil ich beide Seiten in mir habe. Die eine Seite, die gerne alles aufschreibt und dann auch gerne das irgendwann mal abarbeiten würde. Und die andere sagt, oder die andere, die die Erfahrung gemacht hat, dass ich das nicht brauche. Obwohl ich selbstständig bin und mehr als genug zu tun hätte, funktioniert es für mich besser, mir keine Strategie zu überlegen, sondern die Themen zu verarbeiten, die für mich jetzt in dem Moment gerade wirklich gut und frisch sind, wo die Lust da ist und wo diese verschiedenen Aspekte zusammenkommen, egal ob das mal auf einer Liste gestanden hat oder nicht.
Ja, ach, da waren jetzt ganz viele Punkte bei. Das Erste, was ich vorhin dachte, wo es um die To-Do-Liste geht, ging und du auch das Beispiel gesagt hast mit dem Fahrrad aufpumpen, ne? Das ist ja sowas, okay, spätestens, wenn wir das nächste Mal mit dem Fahrrad fahren wollen,
Fällt's
merken wir
auf.
das ja und dann fällt es auf, genau, und
Ja.
dann müssen wir das To-Do abhaken. Und dann gibt es ja auch noch so To-Dos, also das habe ich zumindest, die ich mir da drauf setze, so in einer, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, die so eine ideale Welt irgendwie beschreiben. Also, dass dann irgendwie, dass ich alles perfekt haben möchte. Und
Ja.
die sind eigentlich gar nicht wichtig und
Genau.
nicht dringend schon mal gar nicht.
Sowas wie Vorhänge kürzen.
Genau, oder ein Fotobuch. Also zum Beispiel habe ich immer vor Corona, habe ich immer so ein Fotobuch gemacht pro Jahr. Also wo dann immer so die Highlights, also so 2, 3 Bilder aus dem Urlaub, dann aus dem anderen Urlaub und irgendwie so alles, was so in dem Jahr passiert ist. Und dann kam Corona und da ist halt nicht so viel passiert, dass man jetzt irgendwie das ganze Buch hätte füllen können. Und dann habe ich ausgesetzt und seitdem mache ich das nicht mehr, habe aber immer noch oft im Kopf so, ah, das müsste ich doch wieder anfangen. Und idealerweise könnte ich ja jetzt auch ein paar Jahre, wo ich es nicht gemacht habe, das dann zusammen machen, damit ich keine Lücke habe oder so. Also das ist ja
Verstehe
genau
ich voll.
so ein To-Do. Ich setze mich da nicht da dran, ich habe keine Lust. Es ist natürlich auch nicht notwendig, keiner zwingt mich dazu. Und trotzdem ploppt es immer wieder irgendwie auf oder steht, weil ich ja noch eine To-Do-Liste habe, steht es irgendwo in den Tiefen meiner To-Do-Liste. Und das ist ja auch Ballast, wenn wir das dann wirklich Monat für Monat immer wieder mitschleppen und immer wieder sehen und sagen und dann so ein schlechtes Gewissen kriegen, so, ach ja, hast du immer noch nicht gemacht, ne?
Ich hatte genau sowas auch. Ich habe Hawaii-Videoschneiden hatte ich bestimmt 3 Jahre, nachdem ich schon wieder zurück war, auf meiner Liste, wo ich dann irgendwann dachte, ganz ehrlich, wenn ich die Aufnahmen sehe, ich weiß auch überhaupt, also das Gefühl ist auch gar nicht mehr da. Und es ist total ähnlich zu dem, was du gerade beschreibst. Und ich, soll ich dir ganz ehrlich sagen, was ich machen würde? Wenn ich keine Lust drauf habe, dann mache ich es nicht. Und ich glaube sogar, dass es wichtig ist, genau solche Sachen einfach auch mal runterzustreichen und zu sagen, weißt du was, ich mache das nicht. Weil du kannst mit deiner Zeit jetzt entweder, und ich weiß, dass du dich bestimmt irgendwann, oder so denken wir ja auch, Das machen wir dann für unser Zukunfts-Ich, was dann irgendwann mal an einem Tisch sitzt, vielleicht mit
Mhm.
Enkeln, Familien, Freunde, wie auch immer, und dann in diesen Büchern blättert und sich
Ja.
tierisch freut, dass man das irgendwann mal gemacht hat. Aber wir können mit unserer Zeit jetzt uns hinsetzen und diese Fotobücher gestalten oder diese Videos schneiden. Oder wir können mit unserer Zeit das machen, was jetzt gerade lebendig ist für uns, wo wir jetzt gerade in diesem Moment wirklich Lust drauf haben. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ich finde es faszinierend, wie anders sich das Leben anfühlt, wenn wir unser Leben ich nenne das immer, in Echtzeit leben. Also das, was jetzt gerade wirklich uns lockt, zieht, kitzelt, was spannend ist, wo wir Lust drauf haben. Wenn wir uns nicht zwingen, jetzt was anderes zu machen, weil wir das gerne vielleicht irgendwann auch mal erledigt hätten, sondern wenn wir in dem Moment, wo eine Lust auf etwas entsteht, uns dem widmen, dann wird da nicht nur was ultra Geiles draus, sondern unser Leben fühlt sich auch ganz anders an, weil dadurch
Ja.
Energie generiert wird. Wir verwenden dann plötzlich für Sachen, die wir erledigen, keine Energie mehr, sondern wir generieren, weil wir Bock drauf haben, Energie mit dem, was wir tun. Und wir schaffen, ich mache immer wieder die Erfahrung, dass da so viel mehr Resonanz dann bei rauskommt, aus mir selbst, aber auch aus dem Umfeld, dass es sich für mich einfach nicht mehr lohnt oder es ist für mich einfach kein guter Case, wenn wir es mal ganz
Ja.
businessmäßig betrachten, meine Energie und Gedanken, meine Zeit, meine Ressourcen, egal welche, auf Dinge zu verwenden, die sich irgendwie veraltet anfühlen.
Ja.
Und manchmal passiert, also mir passiert es dann manchmal, dass ich dann, wenn ich die Sachen von der gedanklichen oder physischen Liste gestrichen habe, dass dann irgendwann, aber ohne dass ich es mir vornehmen muss, trotzdem wieder eine Lust kommt in die Richtung. Und dann machst du vielleicht kein Fotoalbum, sondern du machst vielleicht was ganz anderes, weil du in dem Moment denkst, oh, weißt du was, ich würde, glaube ich, gerne mal ein Video schneiden oder ich würde gern vielleicht eine Stunde über mein Jahr erzählen und das als Audioaufnahme haben. Aber das entsteht dann aus so einem, also dass du dir vielleicht später nicht ein Fotoalbum anschaust, sondern eine Stunde deiner eigenen Stimme anhörst, wo du über
Ja.
dein Jahr 2025 am besten, weil das ist jetzt gerade dran, erzählst. Also du hast ja, wir haben, ich glaube, dass es eine richtig gute Führung ist, wenn wir uns immer wieder zur Priorität machen, unser Leben in Echtzeit zu leben. Und wenn wir gewisse Sachen verpasst haben, wenn gewisse Sachen auf der To-Do-Liste schon zu lange stehen, dann haben wir die schon verpasst, dann sind die offensichtlich nicht so wichtig gewesen, weil sonst hätten wir sie schon gemacht.
Ja.
Dann ist es auch nicht nur gut, sondern vielleicht sogar wichtig, dass wir da wirklich den Faden abschneiden und sagen, was wichtig ist, kommt wieder oder bleibt.
Ja. Also werde ich jetzt auf jeden Fall machen. Direkt nach dem Interview werde ich das streichen.
Und guck mal, du hast ja erzählt, dass du machst dich ja jetzt auf den Weg zum Jakobsweg wandern. Du wirst in Echtzeit so viele coole Erinnerungen schaffen, dass es doch
Ja.
fast, also da kriegt ja jeder schon beim Zuhören Gefühl, sich jetzt stattdessen hinzusetzen. In der gleichen Zeit könntest du jetzt dein Fotobuch von 2020, 21, 22 zusammenstellen. Da
Ja.
merkt man richtig, nee.
Ja.
Macht die Memories, schafft die Erinnerungen im Hier
Ja.
und Jetzt, anstatt dich um die Erinnerungen der letzten Jahre zu kümmern.
Ja, total. Und was du auch noch gesagt hast, und das finde ich jetzt in dem Zusammenhang auch spannend, du hast ja gesagt, es ist irgendwie dann so wichtig, auch der Freude zu folgen, ne? Und worauf hat man gerade Lust und wo zieht einen auch so diese Energie hin oder wo kribbelt's? Und das mache ich tatsächlich oft in meinem Alltag, aber führt auch dazu, dass ich bestimmte Themen vernachlässige, weil ich darauf keine Lust habe. Also Beispiel, ich bin ja auch Autorin, habe gerade ein Buch geschrieben und ich liebe es zu schreiben. Und ich könnte da, also weiß ich nicht, du könntest mich monatelang irgendwo einschließen und ich schreibe einfach nur und recherchiere und lese und mache mir Gedanken und finde ich super. Und dann kommt ja aber, und das kennst du ja jetzt auch, weil dein Buch gerade rausgekommen ist, sobald dieses Buch fertig ist, geht es ja in den nächsten Schritt, dieses Buch sichtbar zu machen und rauszugehen mit seiner Message, ne? Und das ist so dieser Teil, wenn du mich jetzt fragst, würde ich jetzt am liebsten das nächste Buch schreiben. Also es sind auch schon wieder Ideen da und ich würde mich am liebsten hinsetzen und sagen, boah, ich arbeite jetzt einfach an den nächsten Büchern oder jetzt an dem nächsten Buch und würde das Marketing und dieses Buch in die Welt zu bringen, jetzt vernachlässigen, wenn ich jetzt nur nach der Lust gehe. Aber ich weiß natürlich, das ist ja wichtig, weil ich kann ja nicht nur Bücher schreiben und hinterher kennt die keiner und liest keiner davon, ne? Also wie findest du da so das Gleichgewicht zwischen ich folge meiner Freude und darauf, wo ich Lust habe, aber vergesse auch nicht oder vernachlässige nicht die Sachen, die aber trotzdem auch wichtig sind. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube, es gibt, ich würde zwischen zwei Punkten unterscheiden. Manchmal machen wir Dinge nicht, weil wir dafür in Kontakt kommen müssten mit Teilen, die sich unangenehm anfühlen. Ich habe jetzt gerade bei diesem Gedanken, das Buch will ja auch in die Sichtbarkeit. Und wenn wir keine Lust darauf haben, wenn wir keine Lust darauf haben, dann kann das sein, dass wir wirklich einfach keinen Bock drauf haben, Nummer eins oder Nummer zwei, und den wollte ich gerade ansprechen, dass da natürlich auch nochmal ein Thema dahinter steckt, wo wir uns erst auch nochmal mit uns selbst beschäftigen dürfen. Also gerade Sichtbarkeit bei Frauen, bei uns Frauen, das ist einfach eine spannende Sache, und ich weiß aus Erfahrung, dass da ein ganz eigener Prozess oder mehrere Prozesse dahinter stecken, die sich lohnen können. Jetzt ist aber der andere Punkt, sozusagen der zweite Punkt. Es ist völlig legitim auch zu sagen, es gibt gewisse Dinge, auf die habe ich keine Lust, und dann kann ich auch prüfen, kann ich die wie sagt man, nicht aussortieren, outsourcen. kann ich mir da Unterstützung holen? Muss ich das alles selber machen? Weil ich glaube auch, dass es nicht nur legitim, sondern wichtig ist, wirklich zu unterscheiden, wo ist meine Energie gut investiert. Und wenn du sagst, du bist so gerne am Bücherschreiben, aber mit dem ganzen Marketingzeug hast du keinen Bock drauf, vielleicht ist es für dich, und das sind jetzt diese zwei Wege, die ich immer wieder sehe. Der erste Weg ist, möchtest du jemand sein, lockt dich das Thema, dass du das selbst in die Sichtbarkeit bringst? Möchtest du dich auf diesen Weg, auf diese Reise machen? Magst du entdecken, was da vielleicht noch passieren darf, damit du plötzlich richtig Freude daran hast? Oder zweiter Weg, möchtest du dir Unterstützung von jemandem suchen, der auf gar keinen Fall ein Buch schreiben würde, aber voll Bock hat, Bücher, die es schon gibt, in die Sichtbarkeit zu bringen? Und beides ist legitim, und ich glaube, da ist wieder wichtig, wo fängt dein Herz an zu kribbeln oder dein Bauch an zu hüpfen oder andersrum? Wo ist deine Energie und deine Freude, und dem wieder zu folgen? Und ich glaube, das kann jeder, weißt du jetzt wahrscheinlich in dem Moment auch schon, in welche Richtung es für dich geht, oder?
Ja, und vor allem, glaube ich, ist das ja oft so, ne? Also was du ja jetzt auch ansprichst, gibt es vielleicht Glaubenssätze oder Ängste, die wir haben, die uns davon abhalten, etwas zu tun, ne? Und das finde ich auch das Thema Finanzen. Das hast du auch in deinem Buch angeschrieben und das ist auch Teil von meinem Buch, was jetzt demnächst rauskommt. Also wo es einfach darum geht, wie können sich Menschen im Job zukunftssicher aufstellen. Und dazu gehört natürlich auch seine Finanzen im
Zu
Griff zu
regeln,
haben, zu
ja.
regeln. Ne? Und genau, und das ist ja auch so ein Thema oft, wo man nicht gerne hinguckt. Also ne, ich habe da jetzt gar nicht so ein Thema mit, aber das beobachte ich bei anderen oft. Und so wie es bei mir jetzt dieses Thema vielleicht ist, Sichtbarkeit, Vertrieb machen, Marketing machen, ne, ist es bei jemandem anderen vielleicht, boah, ich verdiene eigentlich genug Geld, aber das Geld geht auch immer wieder weg und ich beschäftige mich aber gar nicht damit. Ne, oder ich sorge nicht für mein Alter vor oder. Und du hast ja auch das Thema in deinem Buch aufgegriffen. Hat sich durch Minimalismus auch deine Einstellung zu Geld verändert, wenn wir da mal kurz das Thema umschwenken?
Ja, hat es. Also für mich ist nach wie vor Geld das ist jetzt ein sehr persönliches, besonderes Thema, weil ich habe vorhin schon mal so ein bisschen erzählt, wie ich aufgewachsen bin, dass ich, obwohl von allem genug da war, ich trotzdem immer das Gefühl hatte, und das kennen, glaube ich, viele, dieses Paradox ist möglich und sehr häufig, dass ich das Gefühl hatte, es ist nicht genug da. Und das hat sich bei mir sehr im finanziellen Aspekt niedergeschlagen, dass ich das Gefühl hatte, ich muss ganz viel dafür tun, um endlich irgendwann oder irgendwann endlich genug vorgesorgt zu haben, genug Geld zu haben, um mich dann zu entspannen. Das heißt, die ersten Jahre meines Lebens waren sehr davon geprägt, dass ich ganz viel gearbeitet, ganz viel geleistet, in Anführungszeichen geleistet, also ganz viel gemacht habe, immer mit dem Ziel, ich muss ganz viel Geld verdienen, damit ich nicht so wie zum Beispiel in unserem Elternhaus, damit ich keine Geldsorgen mehr haben muss, damit ich mir das und das kaufen kann, zum Beispiel auch ganz viel so das Thema Wohnraum, damit ich endlich entspannt irgendwo wohnen kann, ohne dass ich die ganze Zeit Angst haben muss, dass ich mir die Miete irgendwann nicht mehr leisten kann. Also das war ein Riesenthema für mich und deshalb bin ich eben so in die Schiene gerutscht am Anfang oder so am Anfang meines Lebens, nach der Schule oder schon in der Schule, nach der Schule, in dem ersten Job, im zweiten Job auch noch, ganz viel arbeiten, möglichst viel Geld verdienen. Aus einem Sicherheitsgedanken heraus. Und für mich hat sich durch Minimalismus das Verhältnis zu Geld in dem Sinne ein bisschen geändert, dass ich gemerkt habe, Sicherheit kann, also Sicherheit ist mir nach wie vor wichtig, aber ich ziehe sie nicht mehr nur aus dem Kontostand, sondern habe gemerkt, dass es manchmal sogar sinnvoll sein kann. Du weißt ja, wir haben gerade vor dem Gespräch ganz kurz drüber gesprochen. Ich habe meine Festanstellung reduziert. Ich arbeite immer noch auch festangestellt, aber ich habe sie reduziert, was jetzt erstmal entgegen meinem Sicherheitsgefühl geht, weil ich dadurch natürlich auch deutlich weniger Geld verdiene. Aber ich habe eben gemerkt, ich kann dadurch andere Sicherheiten schaffen. Und die sehen zum Beispiel so aus, dass ich mich gesünder fühle, entspannter fühle, dadurch resilienter. Ich habe gleichzeitig eine Flexibilität, die ich vorher nie hatte, die wiederum dazu führt, oder den Raum, den ich geschaffen habe, führt dazu, dass ich ganz neue Ideen habe. Und jetzt habe ich auch noch Zeit, um die direkt umzusetzen. Und daraus kann ich dann auf anderen Wegen, by the way, auch nochmal Geld generieren. Aber ich merke einfach immer mehr, und das ist immer noch ein Weg, auf dem ich mich befinde, weil diese Prägung einfach sehr tief sitzt bei mir, dass Sicherheit nicht nur bedeutet, viel Geld zu haben und oder viel Besitz zu haben, sondern für mich eher, und da ist jetzt, bin ich dem Minimalismus so dankbar, dass ich mich sicherer fühle, obwohl ich inzwischen weniger Geld verdiene als früher. Und obwohl ich viel weniger Zeug habe als früher. Und Sicherheit im immer mehr zu suchen, ist für mich mittlerweile dieses, das ist für mich paradox, es funktioniert nicht.
Total.
Sicherheit also für mich hat sich so angefühlt, dass je mehr ich mich darauf besonnen habe, dass ich schon längst genug habe. Und darauf kommt man auch erst, wenn man Sachen weggibt. Dann registriert das Unterbewusstsein, naja, wer Dinge weggibt, der scheint mehr als genug zu haben. Und plötzlich hat mein System, also es ist nichts, was wie ein Schalter funktioniert, aber mein System bekommt quasi immer wieder die Information gefüttert, ich habe mehr als genug. Und dadurch, ja, kann ich solche Sachen machen wie meinen Job reduzieren oder meine Arbeitszeit reduzieren, Dinge ausmisten und mich trotzdem immer sicherer fühlen. Und jetzt kommt der Clou. Nur dadurch habe ich es geschafft, jetzt auch neue Einkommensquellen zu erschließen. Also meine Selbstständigkeit zum Beispiel, die wäre gar nicht möglich gewesen, wenn ich weiterhin so hohe Konsumausgaben oder Instandhaltungsausgaben gehabt hätte. Das heißt, Minimalismus macht für mich auf so vielen Ebenen so viele Türen auf und rein auch, was so diese persönliche Weiterentwicklung angeht. Ist es für mich ein unglaublich großes Geschenk immer noch, ja.
Du hast gerade ganz viele Strategien angesprochen, die ich auch eben in meinem neuen Buch vorstelle. Nämlich, ne, du hast gesagt, Gesundheit, dass du dich jetzt gesünder fühlst, das schafft dir Sicherheit. Und es gibt so viele Ebenen, die uns Sicherheit geben können, aber wir haben halt oft noch im Kopf, ein gutes Gehalt ist Sicherheit, ne, ein unbefristeter Arbeitsvertrag, whatever. Und dieses, ne, ein gutes Gehalt, wie viele Menschen verdienen gut und geben aber alles aus. Oder weil sie ne, sagen, ich brauche irgendwie ein Haus, ein Auto und auch so diese Status, Symbole nach außen zeigen, ne, zu den Nachbarn. Ich glaube, das ist in unserer Generation vielleicht sogar weniger vertreten. Ich bin mir nicht sicher, aber was man ja auf jeden Fall noch so kennt. Und sich da mal zu fragen, was brauche ich eigentlich, ne? Das, was du ja auch anfangs schon gesagt hast. Und dann zu merken, wow, ich brauche vielleicht gar nicht in Vollzeit arbeiten, ne? Oder vielleicht arbeite ich weiter in Vollzeit, aber kann mehr sparen. Und das gibt mir auch wieder Sicherheit, ne? Das heißt, nicht das hohe Gehalt bietet eigentlich Sicherheit, sondern was mache ich damit? Und wie du gesagt hast, ne, durch deine Selbstständigkeit, auch dadurch hast du dir Sicherheit erschaffst, weil du wahrscheinlich durch deine Selbstständigkeit jetzt ganz neue Kompetenzen auch wieder dir angeeignet hast, als wenn du immer nur im Angestelltenverhältnis bist.
Stimmt, ja.
Ja, weil das habe ich bei mir auch beobachtet, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, dass ich auf einmal ganz neue Skills hatte, auch meine Lernkurve, die ist so wahnsinnig nach oben gegangen. Und mittlerweile habe ich ja auch eine Patchwork-Karriere und bin auch wieder angestellt, aber das hat es mir dann auch wieder leichter gemacht, auch da den richtigen Job zu finden und damit meinen neuen Skills mich auch bewerben zu können, ne, aus der Selbstständigkeit heraus.
Genau, und das sind nicht nur die Skills, sondern man fühlt sich wirklich, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ein Gefühl von Selbstbewusstsein ist,
Ja.
also auch im wörtlichen
Ja.
Sinne. Also Selbstständigkeit ist, finde ich, der größte Spielplatz. Das ist jetzt sehr positiv ausgedrückt. Es ist
Ja.
nicht immer nur Spaß und Spiel, aber es ist für die persönliche Weiterentwicklung kann man nichts Besseres machen als, glaube ich, sich selbstständig machen oder Mutter werden.
Ja.
Ich glaube, es gibt kaum krassere Erfahrungen, wo man so mit sich selbst konfrontiert ist, weil, wie du sagst, man ist für sich selbst da und man kommt auch immer nur so weit, wie man in sich selbst reinschauen kann. Also
Ja.
du kriegst im Außen sofort gespiegelt oder blockiert oder versperrt, wenn irgendwo was nicht weitergeht, dann liegt es nicht daran, dass alle anderen so doof sind, sondern dann liegt da etwas für dich, ein Schatz für dich verborgen, wo du dich entscheiden kannst, möchte ich den bergen oder nicht. Und dann geht
Ja.
die Arbeit los. Und das ist das, was ich so unfassbar belohnend finde, weil, wie du sagst, mit jeder Woche, die man in dieser Selbstständigkeit verbringt oder mit jeder Challenge-Aufgabe, mit jedem Projekt, egal, ob das jetzt eine Selbstständigkeit ist oder es kann auch genauso gut in einem Job sein, aber Selbstständigkeit ist einfach das wie so eine Lupe dann drauf.
Ja.
Da schaffen wir uns ja Kompetenzen drauf, wir lernen uns besser kennen, was zu so einem schönen, ich finde, Gefühl, Lebensgefühl führt, zu einem Nähe, also man ist sich selbst dann plötzlich immer näher, nicht
Ja.
plötzlich. Über die Zeit wird man sich selbst immer näher und das ist,
Ja.
finde ich, das Lohnenswerteste überhaupt.
Und da schließe ich jetzt eigentlich wieder der Kreis zu dem, was wir vorhin hatten, das Thema mit meiner Sichtbarkeit zum Beispiel, mit dem Beispiel
Ja.
Buch schreiben und jetzt rausgehen zu dürfen.
Ja.
Ne, da hinzugucken,
Genau.
ist es jetzt die Angst, die mich davor abhält?
Ja.
Oder macht es Sinn, das jetzt irgendwie outzusourcen, sich Unterstützung zu holen? Oder ist es auch eine Mischung aus beidem? Ne?
Ja.
Genau, das ist ja dieses Entwicklungspotenzial, auf das wir dann immer wieder stoßen in der Selbstständigkeit,
Genau.
weil klar, ohne rauszugehen, wird eine Selbstständigkeit keinen Erfolg haben, ne? Und, aber wenn wir dann immer wieder merken, oder da komme ich an meine Grenzen oder ich drücke mich vor bestimmten Themen, dann hat man ja immer diesen Spiegel dann direkt so, okay, ich kann jetzt irgendwie gar nicht weiter wachsen, wenn ich das und das nicht mache oder wenn ich das für
Genau.
mich nicht auflöse oder da nicht hingucke, ne? Deswegen,
Jetzt
ja.
bin ich natürlich neugierig und vielleicht alle, die zuhören, auch.
Ja.
Hast du für dich, magst du für dich erzählen, was wird es für dich sein? Ist es die Mischung oder ja, ist es die Mischung aus Unterstützung holen und dich aber selbst dem Thema Sichtbarkeit auch nochmal hinzuwenden?
Ich glaube, es ist die Mischung und mit der Tendenz mehr zu der Angst zur Sichtbarkeit, wenn ich
Ja,
ehrlich bin.
schön. Oh,
Ja.
wow. Oh,
Ja.
schön.
Und das ist ja, finde ich, auch nochmal, vielleicht auch nochmal für alle, die zuhören, so ein Impuls, ne? Weil von außen sieht ja immer alles irgendwie einfach aus oder wir vergleichen uns mit anderen und denken immer, boah, guck mal, die hat jetzt das zweite Buch geschrieben oder du hast jetzt einen Spiegel-Bestseller-Status erreicht, ne? Und du hast super viele Follower auch auf Instagram und sieht von außen immer so leicht aus, aber so wie ich jetzt meine Ängste habe und meine Herausforderungen und wirst du sie ja auch gehabt haben auf deinem Weg, ne? Und
Absolut.
das finde ich auch noch mal irgendwie so schön, ja, das auch zu zeigen, ne? Und
Ja.
nicht zu sagen, oh, ich muss mich jetzt als eine perfekte Version immer von mir selbst darstellen, sondern das gehört einfach dazu.
Ja.
Also, und zu diesem ganzen Entwicklungsprozess und
Genau. Und auch, das finde ich total schön, danke, dass du das nochmal mit reinbringst, weil wir oft, oder mir ging es so, ich habe früher dann oft, wenn ich mich umgeschaut habe, gedacht, ja, dass die das so machen kann, ist ja klar. Die hat da halt die Veranlagung dazu.
ja.
Und wenn man, also jetzt kann ich das vielleicht langsam sagen, wenn ich zurückblicke, dann kann ich die ganzen Schritte und die ganzen auch schwierigen Phasen und auch die schönen Phasen sehen, die dazu geführt haben, dass das, was ich bis heute erarbeitet, erreicht oder auch was mir geschenkt wurde, ich finde, da ist auch immer so ganz viel Gnade dabei, ganz viel, manche sagen Glück. Ich fühle mich auf jeden Fall auch immer sehr geführt oder beschenkt. Es ist aber immer ein Zusammenkommen von, ist da jemand, der entscheidet, auch wenn ich vermeintlich keine Voraussetzung dafür habe oder wenn mir nichts geschenkt wurde bis hierhin, möchte ich mich trotzdem auf diesen Weg begeben. Und dann fängt es an, dass ich, da gibt es doch diesen schönen Satz, wenn du ein großes oder wenn du nicht nur ein großes, wenn du einen Wunsch, einen Traum, irgendwas, was aus dem Herzen kommt, hast, beginnt das ganze Leben sich danach zu richten und dir zu helfen, dich zu unterstützen. Und das ist für mich so der wichtigste, bestärkendste Glaubenssatz oder die Überzeugung, wirklich ganz feste Überzeugung, die ich habe, dass das Leben wirklich auch dazu da ist, um uns zu überraschen im positiven Sinne, wenn wir die Entscheidung treffen, dass wir etwas erleben möchten, dass wir uns in eine Richtung entwickeln möchten, dann brauchen wir dafür nicht irgendwelche einfachen Rahmenbedingungen oder beste Voraussetzungen, sondern wir brauchen nur dieses Gefühl, was am Herzen zupft, was sagt, hey, da ist doch vielleicht was dran für mich. Irgendwas finde ich daran spannend. Also wenn die Energie, wenn deine Energie in eine Richtung geht, deine Freude, deine Neugier, dann ist das kein Zufall, sondern dann liegt da was drin für dich. Du darfst oder jeder darf sich natürlich entscheiden, habe ich da Lust drauf, möchte ich das machen oder nicht, aber niemand, ja, das ist ein blöder Spruch, ich habe den immer gehasst, aber es fällt nun mal nichts vom Himmel und ist dann schon da, sondern es ist immer so ein wunderschönes Zusammenspiel aus dem Menschen, der den Wunsch hat, die Aktion, die Entscheidung, der nächste Schritt, den dieser Mensch dann geht. Und dann passieren Dinge, die wir auch teilweise ja gar nicht richtig bestimmen oder herbeiführen können, sondern die einfach dann passieren, weil wir uns entschieden haben, wir gehen jetzt in diese Richtung.
Ich würde sagen, das war ein perfektes Schlusswort eigentlich. Also fand ich jetzt noch mal richtig schön zusammengefasst und glaube ich auch noch mehr ermutigend für alle, die zuhören, sich dann auf den Weg zu machen. Also erstmal vielen, vielen, vielen lieben Dank für das tolle Interview.
Gerne, danke. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht.
Ja,
Danke
mir auch.
nochmal.
Ich glaube, wir könnten auch noch 3 Stunden weiter sprechen.
Absolut.
Dankeschön.
Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst, um keine Folge mehr zu verpassen. Und teile ihn doch auch gerne mit deinen Lieblingsmenschen, die ebenfalls eine Portion Zukunftsmut gebrauchen können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Deine Juliane.